Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Wer was wann darf in diesem Land, ist eigentlich gesetzlich klar geregelt. Und doch greifen die nackten Zahlen oft zu kurz, weil kein Mensch ja genormt ist. Zwar sind wir alle mit 18 volljährig, aber sind wir dann auch schon erwachsen? Im Strafrecht beispielsweise ist man erst ab 21 Jahren voll strafmündig. Umgekehrt beweisen auch Teenager oft Reife und ausgewachsene Persönlichkeit lange, bevor sie Auto fahren dürfen. Und wie ist das beim Wahlrecht? Das ist vor genau 50 Jahren von 21 auf 18 gesenkt worden. Warum aber nicht mittlerweile auf 16 senken, so wie es in manchen Bundesländern bei Landes- oder bei Kommunalwahlen schon längst möglich ist? Die jüngsten Fridays for Future-Demonstrationen oder Black Lives Matter-Märsche haben ja eindrucksvoll gezeigt, wie politisch aktiv und bewusst auch Jugendliche sind. Denken sich auch die Grünen und kündigten heute einen erneuten Vorstoß zur Absenkung des allgemeinen Wahlalters an. Justus Kliss.
Mit 16 oder 18 Jahren mitentscheiden, wer dort reinkommt? Die wenigsten Besucher hier müssen lange überlegen.
Die Leute mit 16 Jahren sind nicht zu unterschätzen.
Ich mit 16 war schon, würde ich sagen, ehrenamtlich und politisch engagiert. Und damit eine Zivilgesellschaft auch weiter wächst, sollte sie von Anfang an unterstützt werden dabei.
Ich nehme 18.
Warum?
18. Ich bin einfach 18, weil ich finde, ich kenne einfach Schüler, weil ich war Tutor und da habe ich gemerkt, einfach, dass die nicht so vernünftig gewesen sind im Alter. Und ich bin einfach mit 18 einfach reif und man hat mehr Lebenserfahrung, man weiß mehr, was man wie ich tut und was man wählt und was man sich auch einsetzt.
Natürlich gibt es auch einige, die mit 16 schon eine gute Art und Weise des Denkens haben, aber ich denke, mit 18 ist man da einfach weiter und reifer.
Ist das so? Das wollte auch der Politikwissenschaftler Arndt Leininger von der Freien Universität Berlin wissen. Für die Studie verglich sein Team die Beteiligung junger Wähler bei zwei ostdeutschen Landtagswahlen.
Wir haben im Nachgang der Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren befragt und da gesehen, 16- und 17-Jährige, ja sogar 15-Jährige, sind etwa genauso interessiert wie junge Erwachsene. Das heißt, mangelnde politische Reife können wir da nicht feststellen.
16 Jahre als Wahlalter für Kommunal- und Landtagswahlen gilt bereits in 4 Bundesländern. In weiteren 7 nur für Kommunalwahlen und in den übrigen Bundesländern darf erst ab 18 gewählt werden. Vor 50 Jahren, auf den Tag genau, wurde das Alter, um wählen zu dürfen, von 21 auf 18 Jahre im Grundgesetz festgeschrieben. Der Vordenker Willy Brandt.
Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden dem Hohen Hause ein Gesetz unterbreiten, wodurch das aktive Wahlalter von 21 auf 18, das passive von 25 auf 21 Jahre herabgesetzt wird.
Einige Bundestagsabgeordnete wollen das Alter nur noch weiter herabsetzen, andere allerdings nicht.
Das Wahlalter 16 ist jetzt 50 Jahre, nachdem wir das Wahlalter abgesenkt haben, ein ganz wichtiges Signal an die junge Generation.
Wenn Sie einen Handyvertrag abschließen möchten, müssen Sie 18 Jahre alt sein. Und deshalb glaube ich, ist es richtig, an die Volljährigkeit, an die Geschäftsfähigkeit, letztlich auch das Wahlrecht zu knüpfen.
Es geht nicht um eine strategische Debatte für eine Mehrheitsfindung, sondern es geht darum, dass junge Menschen in unserer Gesellschaft Verantwortung übernehmen.
Diese Wählergruppe verlangt allerdings auch Antworten auf ihre Themen.
Die jüngsten Generationen müssen am längsten mit den Folgen des Klimawandels leben, aber auch andere Themen wie, warum ist die Schulinfrastruktur, in der ich mich tagtäglich bewege, in so einem schlechten Zustand?
Das Wahlalter senken, das wird auch nach der Sommerpause das Parlament beschäftigen. Dass es aber wirklich so kommt, gilt in dieser Legislaturperiode als unwahrscheinlich.
Auch wenn die Corona-Pandemie in unseren Sendungen viele andere Themen überlagert hat, ein Thema hat uns in den vergangenen Monaten immer wieder beschäftigt. Und das ist die katastrophale Lage in den völlig überfüllten Flüchtlingslagern entlang der europäischen Mittelmeerküsten. Deutschland hatte ja zugesagt, im Rahmen einer europäischen Hilfsaktion besonders Schutzbedürftige, also Kinder, Jugendliche, Kranke aufzunehmen. Und die ersten kamen bereits im April. Heute Vormittag landeten weitere 90 in Berlin. Doch während einige Bundesländer gerne sehr viel mehr Geflüchtete aufnehmen würden, verfolgt Bundesinnenminister Horst Seehofer eine andere Strategie. Und bevor wir uns diesem Streit zuwenden, zeigt Ellen Trapp anhand eines völlig überlaufenden Lagers auf Sizilien, warum dringender Handlungsbedarf besteht.
Es gibt Hoffnung, zumindest für diese 147 Flüchtlinge. Die Küstenwache brachte sie vor wenigen Stunden nach Sizilien. Die Schutzsuchenden waren vorher auf Lampedusa, doch das Flüchtlingscamp auf der kleinen Insel ist total überfüllt. Für 100 Menschen ausgelegt, leben derzeit 10-mal so viele dort. Kein Wunder, dass sie sich eng an eng ausharrend nicht vor dem Virus schützen können. Die Angst der Einheimischen vor der zweiten Corona-Welle wächst. All die Flüchtlinge hier unterwegs, wir versuchen uns zu schützen mit Desinfektionsmittel und Handschuhen. Und die Flüchtlinge sind hier unterwegs, gehen einkaufen, ohne alles, es passiert nichts. Es ist kritisch, wir sind nicht glücklich. Es kommen viele Touristen aus dem Norden und die Flüchtlinge. Was sollen wir machen? Wir sorgen uns wegen des Virus. Einen Staat, den es nicht gibt. Seit 30 Jahren ist das für uns Realität. Aber in einer solchen Situation hätten sie so etwas verhindern müssen. Der Bürgermeister von Lampedusa, Martello, bittet Rom und Brüssel um Hilfe. Der soziale Frieden sei in Gefahr, erst recht in Corona-Zeiten. Wenn die Ankünfte sicher und geregelt erfolgen, dann gibt es auf Lampedusa keine Probleme, denn dann gibt es keinen Kontakt zwischen den Einheimischen, den Touristen und den Flüchtlingen. Zumindest vom gesundheitlichen Gesichtspunkt aus gesehen, fühlen sich die Leute dann sicher. Ähnlich wie auf Lampedusa ist die Situation in ganz Süditalien. Im sizilianischen Porto Empedocle sind vor einigen Tagen Flüchtlinge aus dem Camp ausgebrochen, weil sie es bei Temperaturen um die 40 Grad in den Containern nicht mehr ausgehalten haben. Nun bewachen Polizei und Militär verschiedene Flüchtlingsunterkünfte. Der Ruf nach einer gemeinsamen Asylpolitik wird lauter. Das Problem der Einwanderung kann nicht Objekt politischen Streits sein. Es ist ein Problem, das von den Institutionen gelöst werden muss. Von allen zusammen, damit wir eine gemeinsame Linie haben. Nochmal, das Problem muss gelöst, kein neues geschaffen werden. Auf einen verpflichtenden Verteilungsmechanismus konnten sich die EU-Mitgliedstaaten nach all den Jahren noch immer nicht einigen. Experten kritisieren das scharf.
Das heißt, es ist ganz klar eine europäische Angelegenheit und dass wir es bis heute nicht geschafft haben, das heißt die Union bis heute nicht geschafft hat, einen Verteilungsmechanismus obligatorisch verpflichtend in Gang zu setzen, dass bei jedem neuen ankommenden Rettungsschiff verhandelt werden muss, das ist doch nicht weiter ertragbar.
In Italien hoffen viele, dass unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft die Reform der Migrationspolitik gelingt. Doch derzeit lässt die noch auf sich warten.
Michael Stempfle in unserem ARD-Hauptstadtstudio. Wir haben es gerade gehört. Es ist nicht allein Italiens Problem oder Griechenlands oder Spaniens. Es ist ein europäisches Problem. Und was plant Deutschland also jetzt in diesem ersten Halbjahr seiner EU-Ratspräsidentschaft, um das Problem zu lösen?
Der Kern von Seehofers Plan sind die Asylzentren an der Außengrenze, dass man dort schnell entscheidet, wer eigentlich schutzberechtigt ist und wer nicht. Und die nicht schutzberechtigt sind, Seehofer schätzt, dass das 2/3 der Ankommenden sind, die müssten von der Außengrenze direkt zurückgebracht werden in die Herkunftsländer. Dafür braucht man dann wiederum Absprachen, Verträge mit den Herkunftsländern, weil die auch nicht sagen, ja klar, ihr könnt hier einfach landen und Menschen zurückbringen, wie ihr wollt. Da muss man den Herkunftsländern was anbieten, legale Einreisemöglichkeiten, zum Beispiel für Jobs, ein Stipendium und so weiter. Und all das muss Seehofer jetzt in den noch verbleibenden 5 Monaten aushandeln. Das ist schwierig, denn die Zahl der Hardliner in der EU wird größer. Man sieht das daran, dass man verstärkt auf Abschottung setzt. Man will, dass die nordafrikanischen Länder die Menschen zurückhalten und kooperiert da auch mit Ländern wie Libyen. Da gibt es einen Bürgerkrieg, da sind Flüchtlinge auch schon verletzt worden in Wirren des Bürgerkrieges. Also das zeigt, wie schwierig dieses Unterfangen von Seehofer ist, alle unter einen Hut zu kriegen und eben eine europäische Lösung zu finden, die dann auch den Menschenrechtsstandards gerecht wird. Wir wissen ja, dass zum Beispiel auch in Griechenland Menschen, die auf offener See sind, von der griechischen Küstenwache zurückgedrängt werden. Die machen Wellen, damit die Boote zurückgehen Richtung Türkei. All das hat mit Grundrechten, die wir in Europa haben, nichts zu tun.
Vor diesem Hintergrund, nun gibt es ja Bundesländer, die durchaus bereit sind, mehr Menschen aus den griechischen Lagern oder den anderen Lagern in Südeuropa aufzunehmen. Aber da gibt es jetzt einen innerdeutschen Streit. Was sind da die Haken?
Also es ist so, dass es ja schon Programme gibt. Wir haben das vorhin auch gehört. Es kommen zum Beispiel insgesamt in mehreren Schritten etwa 930 Menschen von den griechischen Inseln nach Deutschland. Es ist auch so, dass Thüringen und Berlin, die sich das wünschen, dabei stärker bedacht werden. Die haben gesagt, wir können mehr aufnehmen und kriegen jetzt auch mehr, als sie durch den Verteilschlüssel eigentlich aufnehmen müssten. Es ist auch so, dass es nicht so leicht ist. Man kann nicht einfach sagen, man geht jetzt nach Griechenland und sagt dann du und du, euch nehmen wir mit und dann kriegt ihr Schutz in Deutschland, sondern es gibt da auch geregelte Verfahren. Man muss kooperieren mit Organisationen, mit griechischen Behörden. Das ist alles nicht leicht. Aber ich glaube, der Kern ist, dass man eine europäische Lösung braucht, wo man sowohl das liberale Luxemburg als auch die Hardliner wie zum Beispiel Ungarn dazu gewinnt, mitzumachen. Und wenn dann einzelne Länder wie zum Beispiel Deutschland sagen, ja, aber unabhängig von eurer europäischen Lösung, nehmen wir auch noch 300 auf oder wollen 300 aufnehmen, dann sagt Seehofer, das stört seine Verhandlungen, weil dann Leute wie zum Beispiel Orban sagen, na ja, wenn ihr eh in Deutschland und in Berlin und in Thüringen welche aufnehmt, warum soll ich dann welche aufnehmen? Also das sind sehr schwierige Verhandlungen.
Und sicherlich werden die noch eine Weile dauern. Vielen Dank aber Michael Stempfle für diese Einschätzungen nach Berlin. Dieses innerdeutsche Gerangel um die Aufnahme von Menschen auf der Flucht kommentiert Isabel Schajani vom Westdeutschen Rundfunk.
Sehr geehrter Herr Innenminister Seehofer, ich habe von Ihrem Nein an Berlin gelesen, dass etwa 300 kranke Kinder mit engsten Angehörigen aus den Behausungen und Bretterbuden in Griechenland aufnehmen will, um Not zu lindern. Und Sie haben Nein gesagt. Das macht für einen Innenminister irgendwie auch Sinn, dass er die Flüchtlingspolitik in seiner Hand behalten will und nicht à la Corona den 16 Bundesländern überlassen will. Aber es gibt über 50 Städte, die sich als sichere Häfen bezeichnen und bereit sind, Menschen aus den Hinterhöfen der EU aus Griechenland aufzunehmen. Mittlerweile will ja sogar schon die evangelische Kirche bei der Seenotrettung einsteigen. Da kriegen Sie also den Druck einer lebendigen Zivilgesellschaft auf Ihren Ministerschreibtisch und Sie sagen Nein? Vor Ihnen hat, das sagt zumindest Ihr eigener Staatssekretär, noch kein Innenminister einem Bundesland verboten, Flüchtlinge aus Not aufzunehmen, wenn es dazu bereit ist. Keiner. Bis jetzt. Sie sind der Erste. Nicht als Baden-Württemberg 1000 Jesidinnen aufnahm, nicht als die Bundesländer 2013-14 tausende Syrerinnen und Syrer aufnahmen. Da haben fast alle Bundesländer mitgemacht. Naja, außer Bayern. Wer war denn damals nochmal Ministerpräsident in Bayern? Muss man mal googeln. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie anders reagieren würden, wenn die Bundesländer sich abstimmen würden. Vielleicht, Herr Seehofer, kriegen Sie ja wieder Post. Denn am kommenden Dienstag reisen Ministerpräsident Laschet aus Nordrhein-Westfalen und sein Vize nach Lesbos, um sich mit eigenen Augen das größte Flüchtlingslager Europas anzusehen, Moria. Hoffentlich geht es Ihnen tatsächlich um die Sache. Und dann könnte es ja sein, dass Laschet, Partei müssen Sie auch noch mal googeln, anschließend die anderen Bundesländer fragt, wer will hier helfen, gemeinsam. Dann könnten Sie nicht einfach Nein sagen. Denn am Ende geht es darum, dass die Menschen dort nicht ihre Würde verlieren. Und wir hier auch nicht. Ich bin mir eigentlich sicher, dass Sie jetzt nicken.
Die Meinung von Isabel Schajani. Auch zu DDR-Zeiten konnte jeder Ostdeutsche jeden Tag nach Amerika reisen. Und das war gar nicht mal so schwer. Man musste einfach über den Großen Teich, besser bekannt als die Zwickauer Mulde, ein Elbezufluss, und zwar bei Penig in Sachsen. Und schon war man im Ortsteil Amerika. Von wegen Go West. Früher brachte ein Kahn die Menschen übers Wasser, doch die Fähre, die gibt es schon lange nicht mehr. Und wie Matthias Koch in unserer heutigen Ausgabe von Tagesthemen mittendrin berichtet, nun soll die Reise nach Amerika noch schwieriger werden.
Dieser Bus fährt nach Amerika, ein Ortsteil der Stadt Penig, mitten in der sächsischen Provinz. Amerika besteht fast nur aus zwei großen Wohnhäusern, in denen die Arbeiter der einstigen Wollspinnerei leben. Früher waren es 150 Menschen, geblieben sind noch 43, fast nur Rentner. Eine der letzten Bewohnerinnen ist Hiltraut Furkmann. Sie ist seit mehr als 70 Jahren Amerikanerin, lebte immer in dieser Wohnung und hat immer in der Spinnerei gearbeitet.
Ja, bis zur Wende. Wo ich aus der Schule bin gekommen, auch bis zur Wende. Bis November das 89, ne?
Ja. Und als was?
Textilverarbeiter. Und zuletzt war ich in der Woche. Hier ist das Bild.
Die Wollspinnerei lag nur wenige Meter neben den Wohnhäusern.
Hier runter ging es dann noch. Da war eine große Spinnerei, wo wir gearbeitet haben.
Die Fabrik war auch der Grund, weswegen dieser Flecken zum Namen Amerika kam. 1836 gegründet, lag sie am linken Ufer der Mulde. Die Arbeiter aus den Dörfern ringsum mussten erst über den breiten Fluss ans andere Ufer. Und das war für sie wie eine lange Reise nach Amerika. 150 Jahre lang produzierte die Fabrik Garne aller Art, war weit und breit der größte Arbeitgeber. Monika Hönig, die gerade auf den Bus wartet, erinnert sich, zu DDR-Zeiten gab es in der Fabrik alles.
Kindergarten, Konsum, Arzt, Zahnarzt, Wäscherei. Wir hatten eigentlich alles unten. Das war schon für uns eine kleine Welt.
Nach der Wende wurde die Fabrik stillgelegt, die meisten Gebäude gesprengt. Damit war auch Schluss mit der Versorgung. Keine Bahn mehr, nur noch ein Bus. Bisher fuhr er dreimal am Tag, sammelte die Amerikaner ein, die kein Auto haben. An diesem Tag sind es vier, aber oft fährt der Bus auch leer über die Dörfer. Die kleine Reise wird gern für ein kurzes Schwätzchen unter Nachbarn genutzt. Gerade geht es um die Wühlmäuse im Garten. Schon nach 11 Minuten ist die Stadt Penig erreicht. Direkt am Marktplatz das Rathaus. Hier fiel im Juni die Entscheidung, dass die Zeit für die Amerikalinie abläuft. Es geht um zigtausende Euro jährlich, zu viel, so der Bürgermeister.
Wir haben also pro Tag vielleicht zwei Fahrgäste mal auf die ganzen Fahrzeiten mal heruntergebrochen, vielleicht erzielt. Und das kann man auf Dauer niemandem erklären, dass man dann den öffentlichen Nahverkehr weiter aufrechterhält.
Die vier Amerikaner haben den zweistündigen Aufenthalt in der Stadt genutzt, um das Nötigste zu besorgen.
Ich schon die vielen Jahre auf der Sparkasse, in Zeitungsladen. Man hat hier irgendwie so ein kleiner Lebensmittelladen. Da war ich noch beim Fleisch und Bäckung. Dann habe ich alles schön erledigt.
Heute sind die Taschen voller als sonst. Langsam werden Vorräte angelegt, denn keiner weiß, wie er nächste Woche in die Stadt kommen soll. Zu Fuß in die Stadt, das schaffen ältere Leute nicht. Und das Fahrrad ist für die meisten auch keine Alternative.
Ich habe noch ein Fahrrad, aber ich bin auch nicht mehr der Jüngste da. Hat es ganz schön mit der Luft zu tun. Aber naja, wir werden sehen, was wird.
Heute Nachmittag fuhr der allerletzte Bus nach Amerika. Nach Fahrplan, aber diesmal ohne Fahrgäste.
Nächste Haltestelle, Amerika.
Heike Heinrich macht heute nur einen Spaziergang um den Block. Den Bus hat sie aber oft benutzt. Die Amerikanerin fühlt sich abgehängt.
Sehr abgehangen. Also für die kleinen Orte hier ringsrum ist es nicht schön, dass hier gar nichts mehr fährt. Früher hat man ja den Zug gehabt, dann ist er jetzt gar nicht mehr.
Aber fern am Horizont gibt es Hoffnung. Die Stadt will ein abgespecktes Busangebot prüfen, zweimal in der Woche. Doch bis Amerika wirklich wieder an die Welt angebunden wird, das kann noch lange dauern.
Der umstrittene Autor Thilo Sarrazin ist nicht mehr Mitglied der SPD. Die Bundesschiedskommission der Partei bestätigte heute den Ausschluss des früheren Berliner Finanzsenators. Mehr dazu und weitere Nachrichten mit Linda Zerwakis.
Die Entscheidung der Bundesschiedskommission diene dem Schutz des Ansehens und der Glaubwürdigkeit der SPD, hieß es zur Begründung. Bereits zuvor hatten Schiedsgerichte auf Kreis- und Landesebene den Ausschluss gebilligt. Sarrazin war dagegen vorgegangen. Auch gegen den heutigen Beschluss will er klagen.
Am Ende ist die Begründung durch das Schiedsgericht deutlich. Sarrazin habe erheblich gegen die Grundsätze und die Ordnung der Partei verstoßen und der SPD damit Schaden zugefügt. Der Generalsekretär ist zufrieden.
Das Kapitel Thilo Sarrazin ist für uns beendet. Er wird künftig seine rassistischen, seine antimuslimischen Thesen nicht mehr unter dem Deckmantel einer SPD-Mitgliedschaft verbreiten können.
Sarrazin ist nun Ex-SPD-Mitglied und fühlt sich unfair behandelt.
Es war offenbar der Wille, mich um jeden Preis aus der Partei zu entfernen, unabhängig davon, ob die Dinge, die in meinem letzten Buch stehen, sachlich richtig sind oder nicht. Das hat überhaupt mal nicht interessiert.
Sarrazin bleibt nun der Gang für ein ordentliches Gericht. Experten halten diesen Weg aber für wenig aussichtsreich.
Erst vor kurzem hat das Bundesverfassungsgericht noch einmal bestätigt, dass die Parteien hier einen großen Einschätzungsspielraum haben bei der Frage, wer passt zu ihren Grundsätzen und wer passt nicht dazu. Deswegen rechne ich damit, dass diese Entscheidung, Thilo Sarrazin auszuschließen, auch vor den Gerichten Bestand haben wird.
Ein ordentliches Gericht würde auch nur noch die Frage prüfen, ob im SPD-Schiedsverfahren Formfehler gemacht worden sind.
Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für Nordspanien verschärft. Wegen regionaler Corona-Ausbrüche gilt jetzt offiziell eine Reisewarnung. Damit können Buchungen kostenlos storniert werden. Die Warnung gilt für die spanischen Regionen Navarra, Aragon und Katalonien. Das betrifft unter anderem die Costa Brava, die spanische Seite der Pyrenäen und die Küstenstadt Barcelona. Deutschland hat das Auslieferungsabkommen mit Hongkong ausgesetzt. Hintergrund ist die Ankündigung der dortigen Regierung, die für September geplante Parlamentswahl zu verschieben. Außenminister Maas betonte, den Menschen in der chinesischen Sonderverwaltungszone stehe das Recht auf freie und faire Wahlen zu. Regierungschefin Lam hatte die Abstimmung mit Verweis auf die Corona-Pandemie um ein Jahr verlegt. Kritiker halten das für vorgeschoben. Peking begrüßte den Schritt als notwendig, vernünftig und legal.
Wenn wir an Wilderei in Südafrikas Nationalparks denken, dann kommen vor allem Bilder von abgeschlachteten Elefanten oder Nashörnern in den Sinn, die wegen ihres Elfenbeins oder ihrer Stoßhörner sterben mussten. Doch mittlerweile geraten auch ganz andere Tiere ins Visier, denn zu den weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie gehört auch das. Viele Südafrikaner leiden Hunger, weil das Virus das Leben zum Stillstand gebracht hat und weil es ihnen immer schwerer fällt, sich und ihre Familien zu ernähren, fangen sie an zu wildern. Thomas Denzel berichtet.
Spurensicherung mit dem Gewehr im Anschlag. Obwohl seit März wegen Corona die Grenzen geschlossen sind, kämpft Frick Rousseau weiter gegen Wilderer. Er hatte gehofft, dass der Lockdown den Markt der illegalen Jäger austrocknet. Zuerst war das auch so, doch jetzt findet er wieder mehr tote Tiere. Heute ist es ein fast komplett verwestes Nashorn.
Never get used to the carnage.
An das Abschlachten kann man sich einfach nicht gewöhnen, sagt der Ranger. Die Zahl der Nashörner hat über die Jahre immer weiter abgenommen. Und dieses hier ist eben eines der wenigen, die noch übrig sind. Das macht einen traurig. Der Kadaver ist schon 8 Tage alt. Es wird schwierig werden, hier noch Spuren der Wilderer zu finden. Seit Ende März stehen Hotels und Buschcamps leer. Keine internationalen Touristen. Kaum Autos auf den Straßen. Wenn nun illegale Jäger unterwegs sind, fallen sie den Rangern schneller auf. Das scheint die Wilderer zunächst abgeschreckt zu haben. Inzwischen aber sind die Tiere wieder weniger sicher. Mit dem Lockdown kamen Arbeitslosigkeit und Armut und der Druck, Geld zu verdienen, stieg. Nun nimmt die Zahl der Einsätze wieder zu. Mit einem Rauchsignal fordert hier das Bodenteam Verstärkung an. Ein Ranger mit Spürhund soll helfen. Trevor sollen wir ihn nennen. Er will unerkannt bleiben, denn im Kampf gegen die Wilderer macht man sich schnell Feinde. Erst neulich hatte ich einen Zusammenstoß mit Wilderern, berichtet Trevor. Das waren Typen mit gefährlichen AK-47 Sturmgewehren. Die Jagd auf die ganz großen Tiere ist nur ein Teil des Problems. Seit Beginn des Lockdowns werden vermehrt Antilopen gejagt. Trevor und sein Hund kennen auch diese Seite der Wilderei. Festnehmen konnten sie heute niemanden, aber sie haben mal wieder eine Drahtschlinge gefunden. Hunderte haben sich angesammelt. Sie sind das Werkzeug einfacher Leute. Vor allem sie sind es, die so Antilopen fangen, aus Hunger und wegen des Fleisches. In den Dörfern rund um den Park hat der Lockdown viele in tiefe Armut gestürzt. Trevor weiß das nur zu gut. Er kommt selbst aus einem solchen Ort. Seine Nachbarin ist Kellnerin und arbeitslos. Ihr Restaurant musste wegen des Lockdowns schließen. Das halbe Dorf hat seine Jobs verloren, als der Lockdown kam, erzählt sie. Die meisten sitzen jetzt zu Hause und wissen nicht, ob sie jemals wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren werden. Inzwischen hat Spurensucher Russo doch noch Glück gehabt. Er hat eine Gewehrkugel entdeckt. Wenigstens ein winziger Hinweis auf die Wilderer. Russo ist besorgt. Der Naturschutz koste viel Geld. Das Geschäft mit den Touristen, so sagt er, werde so schnell wie möglich wieder gebraucht. Für den Kampf gegen das Töten aus Verzweiflung und Gier.
Millionen Urlauber atmeten auf, als in Europa kurz vor Beginn der Sommerferien das Reisen wieder erlaubt und Grenzen wieder geöffnet wurden. Lange hat es ja zuvor so ausgesehen, als wäre Urlaub in diesem Sommer nur im eigenen Land möglich. Was wir in Deutschland ja nun alles andere als schlimm gewesen wäre. Wir sind ein großes Land mit Küsten und Bergen, Wäldern und Seen. Doch was, wenn das ganze Land gerade mal so groß ist wie Hamburg und die Regierung wegen Corona alles daran setzt, dass niemand es verlässt? Was dann ist, das berichtet Sandra Razzo aus Singapur.
Eigentlich wäre Familie Ong jetzt an der Westküste der USA. Wie viele Singapurer reisen sie normalerweise gern und oft. Doch der Stadtstaat macht seinen Bürgern das Reisen gerade möglichst unattraktiv. Bei Rückkehr sind in der Regel 14 Tage Hotelquarantäne und Corona-Test Pflicht. Und zwar auf eigene Kosten. Hinzu kommt der soziale Druck.
I mean, you can, however,
in meiner Firma ist es nicht direkt verboten, aber wenn du trotz der Reisewarnung in den Urlaub fliegst, drückt dich das bei deinem Chef nicht gerade in ein gutes Licht. Familie Ong ist schon froh, dass sie nach dem langen Lockdown wieder Zeit auf Singapurs Vergnügungsinsel Sentosa verbringen kann. Palmen und Sonnenschein helfen über das Fernweh hinweg. Und noch etwas hält sie vom Kofferpacken ab. Wer die Reisewarnung nicht ernst nimmt und mit Covid-19 nach Hause zurückkommt, bleibt auf Krankenhauskosten sitzen. Sie lassen dir die Wahl. Du weißt, was dich erwartet. Also wenn du mit dem Virus zurückkommst, Pech gehabt, deine Entscheidung, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Am höchsten Indoor-Wasserfall der Welt, am Flughafen. Derzeit ist man unter sich. Touristen aus dem Ausland dürfen nicht einreisen. Mehr als 19 Millionen waren es im vergangenen Jahr. Für die Tourismusbranche ist die Einreisesperre eine Katastrophe. Deshalb hat sich Singapur jetzt das ausgedacht. Singapurer sollen ihre Heimatstadt neu entdecken. Singapurer geben viel Geld fürs Reisen aus. Letztes Jahr mehr als 21 Millionen Euro. Wir hoffen, dass sie zumindest einen Teil davon jetzt hier ausgeben. Auch die Regierung investiert, umgerechnet rund 28 Millionen Euro. Dafür sollen Hotels Rabatte für Übernachtungen von Einheimischen anbieten. Eintrittskarten und Städtetouren sollen günstiger werden. Simon Wong bietet Vespa-Touren an, zum Beispiel durch das arabische Viertel. Der Staat übernimmt nun bis zu 75% der Gehälter für die Angestellten, in der Hoffnung, dass Unternehmer wie er nicht aufgeben müssen. Meine Firma hat noch Glück. Wir haben festgestellt, dass 25% unserer Kunden schon vorher Singapurer waren. Wenn die alle wiederkommen, dann können wir das schaffen, durch die Krise zu kommen. Die Ongs hoffen, dass sie den für Jahresende gebuchten Flug nach Bangkok noch antreten können. Doch erstmal haben sie 2 Nächte Staycation, also Urlaub in einem Hotel in Singapur gebucht, gegen das Gefühl von Lagerkoller. Ich finde das mit den Ferien zu Hause irgendwie nicht so besonders attraktiv. Wir wohnen ja hier. Aber da wir nun mal nicht reisen können, kommt diese gemeinsame Zeit hier als Familie einem richtigen Urlaub wohl am nächsten. Singapurs Regierung richtet sich wohl auf längere Zeit ein. Die Kampagne für Lokaltourismus ist auf 9 Monate angelegt, mit Option auf Verlängerung.
Und für alle, die hierzulande auch derzeit Urlaub daheim machen, hat Carsten Schwanke jetzt beste Aussichten. Es herrscht Hochsommer.
Ja, beste Aussichten, wenn man in Hamburg-Lock steht, die Sonne bei lauschigen 26 Grad erleben kann. Die hatten heute 35 Grad. Hier in Frankfurt, da ist das mit besten Aussichten schon nicht mehr ganz so wahrhaftig. Aber es gab heute auf jeden Fall überall Sonnenschein in ganz Deutschland. Und überall gab es einen praktisch fast wolkenlosen Sonnenuntergang. Hier ein Foto von der Insel Sylt. Und gerade an der Nordseeküste konnte man es heute gut aushalten. In anderen Regionen war es der heißeste Tag des Jahres. Bisher zumindest die beiden heißesten Orte, Rheinfelden mit 38,5 und Trier mit 38,4 Grad. Das ist dann wirklich schon extrem heiß. Das andere sozusagen extrem, das haben wir zum Beispiel im Norden gefunden. Auf der Insel Amrum gab es 22,6, in Warnemünde 20 Grad. Deutlich besser zum Aushalten. Wie wird das Wetter in den nächsten Stunden? Es wird sich auf jeden Fall etwas tun und die Hitze wird langsam weggeschoben. Aber einen Tag müssen wir noch durchstehen. Wir sehen hier Wolken, die dann morgen früh im Westen ankommen. Am Vormittag leichte Schauer oder Gewitter bringen. Tagsüber verstärkt sich das. Und vor allem morgen Nachmittag gibt es die kräftigsten Gewitter an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Später am Abend dann Richtung Bayern. Im Norden sind es weiterhin eher nicht ganz so starke Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen. Nachts, vor allem im Südwesten, vom Ruhrgebiet bis zum Bodensee, wird es eine tropische Nacht geben mit Temperaturen, die meistens bei über 20 Grad liegen. Sonst ist es angenehmer mit 9 bis 16 Grad. Und tagsüber, Am wärmsten wird es am Main mit Temperaturen bis zu 37 Grad. Insgesamt morgen drückender, schwüler. Auch im Norden werden morgen die 30 Grad mal häufiger zu sehen sein. Allerdings dann nicht mehr in den nächsten Tagen. Dafür wird es wechselhafter. Am Sonntag im gesamten Südosten kräftige Schauer und Gewitter. Am Montag am Alpenrand starker Regen mit örtlicher Überschwemmungsgefahr. Und dann allerdings könnte sich das Wetter im Verlaufe der nächsten Woche etwas erholen.
Carsten Schwanke, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Das war's für heute. Hier im Ersten folgt jetzt ein prominent besetzter Tatort aus Bremen und dann ein Kommissar Wallander-Krimi anschließend. Um 1.15 Uhr informiert Sie die Tagesschau nochmal und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.